Und da freue ich mich natürlich sehr und danke auch, dass ich noch ein paar Sätze zur Evangelischen Allianz sagen darf. Schön, dass du in Stuttgart mit dabei bist in dieser Truppe. Es ist ja schon spannend, bei der Gründung 1846, also auch wenn ich so aussehe, ich war noch nicht dabei, bei der Gründung 1846, da waren fast 1000 Christen aus 12 verschiedenen Nationen beieinander. 2 Wochen in England, in London, haben miteinander überlegt, ob uns nicht doch mehr eint, als uns trennt. Weil die Christen haben auch damals schon ganz kräftig miteinander streiten können. Da sind wir irgendwie große Klasse. Manche meinen ja immer, man müsste streiten lernen. Ich finde, man muss Versöhnung lernen. Streiten können wir schon ganz gut selbst. Aber es war tatsächlich eine spannende Geschichte, weil die Christen gegeneinander aufgestanden waren und nicht miteinander einig waren. Und dann einige gesagt, lass uns zusammenkommen, um nochmal zu überlegen, ob uns nicht mehr eint, als uns trennt. Damals waren Vertreter von 52 verschiedenen Denominationen, also christlichen Konfessionsgruppen beieinander. Ich weiß nicht, ob ihr die aufzählen könnt alle. Aber ich kann euch beruhigen, es ist dabei nicht geblieben. Es gibt ja nicht nur 52. Heute sagen die Religionssoziologen, es gäbe weltweit 38.000 verschiedene christliche Konfessionen und Denominationen. Und da fragt man sich so unwillkürlich, ist das eigentlich das, was Jesus gemeint hat, als in Johannes 17 ist das ja berichtet, gebetet hat, dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater in mir und ich in dir, dass es nachher so viele verschiedene Konfessionsgruppen sind. Ich finde es schön, dass wir die Einheit der Christen nicht mit eigener Kraft schaffen müssen. Da hätten wir ja auch bei 38.000, ist euch völlig klar, da kann man viele Konferenzen machen, wird man nicht fertig kriegen. Müssen wir auch gar nicht machen. Jesus hat für die Einheit seiner Jünger gebetet und ich bin davon überzeugt, dass das Gebet von Jesus auch erhört ist. Der Vater hat es erhört. Wir müssen jetzt nur lernen, diese Einheit auch zu leben, zu gestalten. Und das ist das, was wir als Evangelische Allianz wollen. Wenn ihr künftig Evangelische Allianz hört, sollten euch einfach 5 Dinge einfallen, denn wir sind an 5 Ursachen, ursprünglichen Dingen der Christenheit dran. Nämlich das erste, der Urwille von Jesus. Jesus hat für die Einheit seiner Jünger gebetet und wenn er dafür gebetet hat, kann es uns ja nicht gleichgültig sein. Dann muss es ja wichtig sein, dann ist es wichtig und deshalb wollen wir uns dafür einsetzen. Das zweite ist der Urschrei des Glaubens. Der ursprüngliche Schrei des Glaubens. Ich sage immer, wer anfängt zu beten, der fängt auch an zu glauben. Und wenn es nur so ein Notgebet ist, wenn es nur so ein Notschrei ist, und wir möchten gerne Gebetsbewegung sein, Gebetsbewegung werden, raus aus unseren Kreisen um uns selbst und hin zu Jesus. Wenn wir mit ihm reden, dann kann sich was verändern in unserem Leben und auch in der Gemeinde und auch in der Gesellschaft. Und das dritte ist, wir stehen für die Urkunde des Glaubens ein. Die ursprüngliche Kunde des Glaubens ist die Bibel. Dieses Wort Gottes, über das wir ja auch gleich noch weiter nachdenken und das im Mittelpunkt auch unserer Gottesdienste stehen. Wir möchten gerne das Vertrauen in das Wort Gottes stärken. Und das vierte ist der Urauftrag der Christen. Wir Christen sind nicht nur für uns selbst da, sondern wir sind dafür da, dass andere Menschen zum Glauben kommen. Tolles Beispiel jetzt, was du vom Ostergarten erzählt hast. Das ist genau das, wofür wir da sind, dass wir da rausgehen und anderen Menschen diese weltbeste Botschaft wirklich auch weitergeben. Der Urauftrag der Christen. Und dann kommt noch eins. Ich behaupte bis zum Beweis des Gegenteils, dass die meisten Christen auch Menschen sind. Und es gibt den Urauftrag der Menschen. Sie sollen nämlich diese Welt bebauen und bewahren. Das steht ganz am Anfang, seid fruchtbar, mehret euch, fülle die Erde, herrschet über sie. Es ist unser Auftrag, diese Welt zu gestalten nach dem Willen Gottes. Und deshalb sind wir auch dabei beim Urauftrag der Christen. Wir möchten gerne, beim Urauftrag der Menschen, wir möchten gerne helfen, dass diese Welt gestaltet wird und dass wir unsere Aufträge, die Gott uns gegeben hat, auch tatsächlich in dieser Welt tun. Also ich lade jetzt auch herzlich ein, nachher noch mehr Informationsmaterial mitzunehmen. Draußen steht was. Ich stelle das jetzt gar nicht im Einzelnen vor, obwohl ich die ganze Palette oder fast die ganze Palette dabei habe. Aber zu den verschiedenen Themen, wo wir uns auch ständig bewegen. Ich nenne bloß mal vielleicht das Thema auch Islam, das uns sehr beschäftigt in diesen Tagen. Oder diese Frage des Umgangs mit den vielen Menschen, die aus anderen Nationen und Kulturen zu uns kommen. Ganze Frage Migration. Also deckt euch da draußen einfach ein mit den vielen Dingen, die wir da haben. Und mit diesen beiden letzten Uraufträgen, Urauftrag der Christen und Urauftrag der Menschen, da sind wir eigentlich schon ganz nahe dran bei dem, was uns heute bewegt, was heute Predigtthema ist. Ich finde es klasse, dass ihr euch mit der Regierungserklärung Gottes beschäftigt. So haben manche Leute schon die Bergpredigt benannt. Regierungserklärung Gottes, Bergpredigt, wir haben es gerade gesehen, Matthäus 5 bis 7. Das ist wirklich echt toll. Das ist eigentlich eine sehr kurze Erklärung. Also ich weiß ja nicht, ob ihr jetzt so der letzte Tage mal die Koalitionsvereinbarung gelesen habt, 179 Seiten. Da kommt Jesus schon mit sehr wenig aus, was er uns eigentlich sagt. Und ich bin ja auch froh, dass wir nicht 179 Seiten hier im Gottesdienst so Satz für Satz durchgehen müssen. Das wäre ja wirklich auch schwierig. Aber das ist ja auch klar. Dieses Wort von Gott her, dieses Wort von Jesus her, darf ich das so ein bisschen sagen? Ich hoffe, dass mir das nicht falsch ausgelegt wird. Das ist auch kein Blabla-Soziologendeutsch, sondern das sind drei Kapitel Klartext. Da weiß man, was Sache ist. Natürlich hat es Jesus auch leicht gehabt. Er musste keine Koalitionsverhandlungen führen. Und er kam am Ende jetzt auch nicht nur ein Papier raus, das vielleicht für 3,5 Jahre so ein Bündnis auf Zeit ist. Falls die SPD sich so vorher nochmal selbst zerlegt und doch überhaupt nicht wirksam wird, da gibt es ja auch Chancen dafür. Aber er musste nicht in tagelange und nächtelange und sonntagslangen Verhandlungen das ausbringen, sondern Jesus hat einfach gesagt, was dran ist. Er hat es uns gesagt. Er hat auch den Riesenvorteil, kann man ja auch mal sagen, dass er nicht die Parteibasis fragen muss, was die davon hält. Wir müssen nachher nicht darüber abstimmen, ob wir das gut finden oder nicht, was Jesus sagt. Und ob wir damit einverstanden sind. Das ist natürlich unsere Frage, ob wir mitmachen, ob wir mit dabei sind. Aber er sagt Klartext, er gibt Klartext an. Er, der lebendige Gottessohn, der sagt, wo es lang geht. Und deshalb ist es so gut. Er selbst ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist es, der von sich selbst sagen kann, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also wenn man das mal jetzt nur nicht im christlichen Rahmen bedenkt, dann muss man sagen, klingt eigentlich schon ziemlich arrogant, oder? Das klingt ja ziemlich überheblich, wenn einer sagt, hallo, ich bin das Licht der Welt. Darf er denn das? Ist ihm das erlaubt? Hat er denn die Autorität dazu? Und da fragen die ja, stimmen bei ihm Wort und Tat überein oder macht er auch nur große Sprüche oder ist auf sein Wort wirklich Verlass? Also ihr wisst ja, wenn Politiker so tolle Reden halten, von denen man denkt, es ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein, dann nennt man diese Reden ja Sonntagsreden. Mir ist ich nämlich noch nicht sicher, ob das, was sie am Sonntag sagen, auch danach gilt. Jetzt habe ich mir überlegt, woher kommt das eigentlich? Ist es der Blick der Welt auf die Christen, dass die Sonntag sich zum Gottesdienst versammeln, eine schöne Sonntagsrede hören, die sie am Montag schon wieder vergessen haben? Ist eigentlich ein Angriff auf uns, Prediger des Evangeliums, die wir eigentlich das Wort Gottes sagen, wo die Leute sagen, Leute, es ist alles ganz nett und schön und ganz toll, ihr könnt Bergpredigt vorne und hinten, aber nachher im Alltag, da sieht es ja wieder ganz anders aus. Das scheint die Erfahrung vieler zu sein. Sie sehen offenbar so unsere sonntäglichen Gottesdienste und Predigen. Also ich würde ja vorschlagen, wir sollten ein Bündnis machen. Wir sollten dieses Wort von den Sonntagsreden Lügen strafen und künftig am Montag unterstreichen, was wir am Sonntag gehört haben, und nicht durchstreichen durch unser Leben. Das wäre doch eigentlich eine tolle Sache. Dann hätte diese Sonntagsrede, die wir hören, dann auch nochmal eine ganz neue Dimension. Wer Jesus verstehen will, der darf wissen, Jesus hält keine so einfache Sonntagsreden. Was er sagt, zu dem steht er. Jesus Christus, der lebendige Gottessohn, ist das eine Wort Gottes, das gilt. Im Anfang des Johannesevangeliums, manche werden das kennen, da beschreibt der Johannes das so und sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Er hat alles durch sein Wort geschaffen. Ich weiß gar nicht, ob wir das so richtig verstehen können. Ist das logisch oder unlogisch? Ich sage, sein Wort ist keine tote philosophische Erkenntnis, sondern ein dynamisches, kraftvolles Wort. Die Bibel sagt uns, dass Gott durch sein Wort, allein durch sein Reden, diese ganze Welt, dieses ganze Universum geschaffen hat. In unserer Zeit, in der Reden und Tun so oft auseinanderklaffen, ist das natürlich schwer zu denken. Aber so ist der lebendige Gott. Wenn er spricht, dann geschieht's. Bei ihm passt keine Handbreit zwischen Reden und Tun. Und dann kommt da im Johannesevangelium noch eine weitere Herausforderung. Da steht dann in Johannes 1, Vers 14, und das Wort, dieses Wort, mit dem Gott die Welt geschaffen hat, ward Fleisch und wohnte unter uns. Also wir kennen dieses Wort, da klingt das so ein bisschen Weihnachten nach. Ist ja auch erst 49 Tage her, seit wir Weihnachten gefeiert haben. Dieses Wort, mit dem Gott geschaffen hat, wurde Mensch. Das Wort, durch das Gott das ganze Universum geschaffen hat. Das Wort, das aus dem Chaos eine wunderbare Schöpfung hervorbrachte. Und jetzt sagt uns dieses Wort Gottes, dass dieses Wort Gottes sich in einen Menschen verwandelt, Fleisch wird. Dass dieses Wort plötzlich für uns sichtbar wird, erfahrbar wird, greifbar geworden ist in Jesus Christus. Wenn wir so fragen, könnt ihr das verstehen? Ehrlich gesagt, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass man das verstehen kann. Das kann man nicht verstehen. Das geht nicht in den beschränkten Kasten am oberen Ende unseres Körpers rein, dass wir das so einfach nachvollziehen können. Und ich darf das in der bildungshungrigen Gesellschaft auch sagen, man muss es gar nicht verstehen. Ist das nicht erfreulich? Man muss es gar nicht verstehen. Wir können und wir müssen Göttliches nicht verstehen. Aber was dann? Die Antwort ist, da kann man nur staunen. Da kann man nur singen und sagen, Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde, erzähle es den Heiden. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute. Weil Gottes Wort Mensch geworden ist in Jesus Christus, können wir Menschen Christen sein, die zu ihm gehören. Und auf diesem Hintergrund können wir dann diesen nächsten Textabschnitt aus der Bergpredigt hören. Wenn Jesus zu seinen Jüngern, also zu denen, die ihm nachfolgen, zu uns sagt, Matthäus 5, 13 bis 16, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr Salz, womit soll man dann eigentlich salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet doch auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. Es leuchtet so allen, die im Haus sind. So lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und eure Vater im Himmel preisen. Jesus sagt also nicht weniger als das, wenn ihr meine Jünger und wenn ihr zu sein wollt und wenn ihr zu Jesus gehört, dann seid ihr nicht mehr ein Fadensalz oder irgendwelche Tranfunzeln, sondern dann seid ihr Menschen mit glaubwürdiger Ausstrahlung hinein in diese Welt. Und so beantworten diese zentralen Verse aus der Bergpredigt eigentlich die wichtigsten Fragen unseres Lebens. Warum leben wir eigentlich? Wozu sind wir eigentlich da? Wozu braucht man eigentlich die Christen? Ich möchte euch einfach einladen, so einen kleinen Weg mit mir zu gehen. Das Erste, wir selbst. Die Medien und die Zeitmeinung geben uns ja ein klares Ziel für unser Leben. Die sagen uns, du musst aus deinem Leben das Beste rausholen. Darum reden wir ja heute so unheimlich hochkarätig von der Notwendigkeit der Bildung, weil das so die Voraussetzung dafür ist, dass wir vorankommen. Am meisten, manche meinen ja, das müssten wir gleich schon nach der Geburt anfangen, das Bildungsprogramm am besten gleich in einer Ganztagesbetreuung außerhalb der Familie, damit die Kinderhoheit über den, die Hoheit über den Kinderbetten, wie Olaf Scholz, der künftige Finanzminister, das ja mal gesagt hat, dass das auch wirklich wahr wird und der Staat dafür sorgen kann, dass alle die gleichen Bildungschancen haben. Im neuen Koalitionsvertrag kommt das Wort Bildung nicht weniger als 273 Mal vor. Ich hätte es fast selber nicht geglaubt, aber die Computer zählen ja selbst. Bildung ist so wichtig, dass man am liebsten eben schon von allem Anfang an Bildung ganz groß schreiben würde. Soll dann auch ein Rechtsanspruch natürlich die Kinder auf eine Ganztagesbetreuung geben. Und das ist offenbar das Wichtige. Aber weil heute Kinder ja nicht mehr als Karrierekick, sondern als Karriereknick gelten, muss man an sich selbst denken. Du musst deine Karriere machen, du brauchst Selbstbewusstsein, du musst dich selbst verwirklichen, selbstbestimmt leben. Ein jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, darum schau nach dir. Darf ich das mal so sagen, ich bin sehr dafür, dass wir diesen Mythos der Selbstbestimmung mal ein bisschen entmythologisieren, wie das Theologen sagen würden. Denn das meiste in unserem Leben haben wir gar nicht selbst bestimmt. Keiner von uns hat selbst bestimmt, dass er auf diese Welt kommen soll. Ich habe es jedenfalls noch nie gehört, dass man daran beteiligt gewesen sei. Und auch wenn man sagt, man kann in der Auswahl seiner Eltern nicht sorgfältig genug sein, man hat ja keine Chance, das wirklich zu machen. Und man hat auch seine Kinder, seine Geschwister nicht selbst rausgesucht. Man hat keine Chance. Ja, ich habe gerade aus Versehen gesagt, seine Kinder nicht selbst rausgesucht. Das stimmt auch. Man hat relativ wenig Einfluss drauf, wie denn die tatsächlich werden. In Wirklichkeit haben wir auch nicht bestimmt, in welcher Zeit wir leben, dass wir in dieser bevorrechtigen Zeit des Friedens und der Freiheit und des Wohlstands in unserem Land leben. Also ich sage mal ganz offen, habe ja vorher von 1846 gesprochen. Also ich hätte jetzt da nicht unbedingt leben wollen. Ich finde es heute doch wesentlich schöner. Wir klagen zwar, wie schlecht es uns geht, aber doch auf sehr hohem Niveau. Und insofern denke ich, wir haben ja das selber nicht bestimmt. Wir konnten es auch nicht bestimmen. Auch, dass wir weitgehend, denke ich jetzt mal, wenn ich so in die Runde schaue, in Deutschland geboren sind, in diesem besonderen Gürtel mit besonderen klimatischen Bedingungen. Es ist wirklich toll, hier zu leben. Also ich lebe jedenfalls gern hier, deshalb bleibe ich auch in Stuttgart und da bin ich auch geboren. Und da bringt mir auch keiner weg. Aber das ist doch was Wunderbares. Man kann das sozusagen doch aber selbst gar nicht bestimmen. Wir konnten selbst gar nicht bestimmen. Auch hat keiner seine Gaben selbst im Supermarkt rausgesucht. Und seine Gene hat er auch nicht bei Amazon bestellt. Die Chance hatten wir überhaupt nicht. Aber warum leben wir auf dieser Welt? Warum haben uns unsere Eltern gezeugt und geboren? Ich weiß schon, so ein kleines Baby ist natürlich schon was echt Besonderes. Ne? Schon besonders schön. Es ist übrigens ganz verrückt. Die Glücksforschung hat ja herausgebracht, wer die glücklichsten Typen von Menschen sind, sind offenbar die Eltern mit kleinen Kindern. Also ist ja klar, ne? Wenn so ein Baby geboren wird, da ist das auch, alle Mühe ist vergessen nach der Geburt, nach diesem wahnsinnigen Kampf, den die Mütter vor allem da durchmachen. Das sagt man ja immer, man muss heute alles gleichberechtigt haben. Ich denke, wenn wir das so gleichberechtigt hätten, dass die Männer die Hälfte der Kinder gebären müssten, dann gäbe es schon gar keine Menschen mehr, weil die Männer nicht so hart sind wie die Frauen, die bereit sind, das auch zu tun und ihr Leben dahin zu geben. Deshalb denke ich, ist das auch ein besonderer Grund, dass wir die Mütter wirklich stärken. Das sind die Hochleistungsträger der Gesellschaft. Die wirken nachhaltig in diese Gesellschaft hinein. Und das ist eigentlich ganz wichtig. Ja, der Glücksmoment ist natürlich klar, wenn so ein Kind dann geboren wird und man das in Händen halten kann, ist toll. Aber ehrlich gesagt, dann also nachher 24 Stunden Rundumbetreuung, die Kleinsten bestimmen den Lebensrhythmus und den Schlafrhythmus, falls man überhaupt noch von Rhythmus reden kann. Tag- und Nachtbereitschaft, 60 Sekunden in der Minute, 60 Minuten in der Stunde, 24 Stunden am Tag, 168 Stunden in der Woche, 52 Wochen im Jahr. Tag aus, Tag ein, Urlaub, Fehlanzeige. Auch im Urlaub steht man parat, durchwachte Nächte. Und das alles hindert offenbar nicht daran, glücklich zu sein. Offensichtlich. Weil man da eine erfüllende Aufgabe hat, weil man einen Sinn darin sieht, für einen anderen Menschen da zu sein, der mich braucht. Ist das nicht klasse? Die Zweitglücklichsten sagen, die Glücksforscher übrigens seien die Großeltern. Also als Opa sage ich, bin mir nicht ganz sicher, ob das wissenschaftlich erwiesen ist. Ich finde, Großeltern zu sein ist noch schöner. Wenn wir gewusst hätten, habe ich zu meiner Frau schon gesagt, wie schön Enkel sind, hätten wir gleich mit den Enkeln begonnen. Das ist ja wirklich toll. Aber warum sage ich das? Es stimmt eben nicht, dass ein Leben dann am besten gelingt, wenn wir pausenlos an uns selbst denken, an unser eigenes Glück, unser Glück suchen, unsere Selbstentfaltung bis hin zur Selbstbeweihräucherung. Und darum geht es auch im Glauben an Jesus, in unserem Glaubensleben mit Jesus Christus, nicht in erster Linie um uns selbst. Ja, natürlich. Ich will das auch nicht jetzt falsch in die falsche Richtung gehen. Man muss ja aufpassen, auch wenn das Licht nicht von rechts und links gleichmäßig kommt und so. Aber man muss ja ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht total ins Aus katapultiert. Natürlich, wir dürfen die Liebe Gottes zu uns wirklich genießen und uns daran freuen. Aber Jesus holt uns nicht nur deshalb in seine Nachfolge, dass es uns gut geht, dass er uns was gut tut. Das ist zu wenig für uns selbst. Und das ist mein zweites Stichwort, zu wenig für die Welt. Warum versammeln wir uns eigentlich heute zum Gottesdienst? Es ist ja die Erfahrung des Volkes Gottes von Anfang an im Alten und im Neuen Testament, dass unser Glaube nicht etwas nur für den Einzelnen ist. Allein geht man im Glauben ein. Wir brauchen einander. Der Gründer der Herrnhuter Brüdergemeinde, der Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, hat gesagt, ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Und von den ersten Jüngern hieß es gleich nach der Himmelfahrt Jesu, dass sie sich täglich versammelt haben, miteinander Gemeinschaft hatten, miteinander beteten, in dieser Gemeinschaft miteinander waren und sich gegenseitig gestärkt hat. Man braucht es. Aber dann gehört eben auch das, und das ist mir so wichtig jetzt heute Morgen, und ich denke, das wird uns von diesem Text her dann so wichtig, dann gehört dazu, dass das Volk Gottes nicht nur für sich selbst da ist. Die Christen sind nicht nur für sich selbst da. Und eine gute Wohlfühlgemeinschaft zu haben, ist zwar schön, aber ist nicht unsere Bestimmung. Schon bei der Berufung Abrahams hat Gott zu ihm gesagt, du sollst ein Segen sein und durch dich sollen gesegnet werden alle Menschen auf Erden. Und im Buch Jesaja, da steht klar vom Volk Israel, ich habe dich zum Licht der Völker gemacht. Alle Welt soll sein Wort hören, sagt uns Jesus. Und Jesus gibt uns auf, geht hin und in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Gottes Kinder haben eine wahnsinnig große Bestimmung. Sie sollen das Salz der Erde sein. Sie sollen das Licht der Welt sein. Also kurz zum Salz. Ich verstehe da ja relativ wenig vom Kochen und so, aber wir wissen das. Beim Salz denken wir so gleich ans Gewürz. Das Salz, ohne Salz schmeckt die Sache schnell fad. Aber Salz hatte damals noch eine ganz andere Bedeutung, die wir vielleicht uns heute nochmal in Erinnerung rufen müssen. Salz war dazu da, die Speisen zu bewahren, aufbewahren zu können. Das war sozusagen der Ersatz für den Kühlschrank, Konservierungsmittel. Salz sorgte und sorgt für die Erhaltung der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr sorgt dafür, dass diese Welt noch nicht dem Untergang verfällt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte von Abraham kennt, wo er da die Gäste hatte, Heim Mamre. Zwischendurch mal so ein Geheimnis, ne? Also am Sonntag darf man in Gottesdienst gehen, man darf aber auch anschließend noch Bibel lesen zu Hause und darf nochmal ein bisschen vertiefen. Der Sonntag hat dazu Zeit, also wer es nicht genau kennt, 1. Mose 18 nochmal nachlesen, wie die drei Männer zu Abraham kommen. Und er ist natürlich sehr gastfreundlich und dann begleitet er sie noch auf dem Weg. Und dann wird ihm deutlich, hier ist er Gott selbst begegnet. Gott selbst hat ihn besucht. Und Gott hat ihm dann geoffenbart und hat ihm gezeigt, dass es mit Sodom, diese Stadt, die ja auch sinnbildlich für uns steht, neben der historischen Wirklichkeit, dass Sodom zu Ende gehen wird. Dass das Gericht über Sodom hereinbricht. Und was macht dann der Abraham? Der sagt ja nicht, das könnte man ja auch denken, das geschieht ja nicht gerade recht. Haben wir lange gottlos gelebt, dann ist jetzt eben Schluss. Jeder muss sozusagen einfach das auch ernten, was er gesät hat. Nein, Abraham geht in die Fürbitte. Abraham ringt mit Gott drum, dass dieser Sodom doch einmal eine Chance hat. Das bedeutet, Salz der Erde zu sein, dass wir drum ringen, dass Menschen doch eine Chance haben im mittleren Neckarraum, in unserem Umkreis. Dass Menschen noch nicht dem Gericht Gottes verfallen, sondern in ihrem Leben noch die Chance haben, dem lebendigen Gott zu begegnen und sich darauf einzulassen und mit ihm in Gemeinschaft zu treten. Salz der Erde bedeutet Aufhalten des Gerichtes über einzelnen Menschen und auch über dieser Welt. Man kann es auch bei Mose nachlesen, der in den Riss tritt, als Gott mal das Volk Israel zunichte machen will und sagt, Mose, mit dir kann ich ja weitermachen, aber mit dem Volk, das kann ich glatt vergessen. Was tut der Mose? Da sagt man, oh toll, jetzt habe ich es erreicht, jetzt bin ich im Mittelpunkt. Nein, er tritt in den Riss, er bittet für das Volk und sagt zu Gott, das kannst du doch nicht machen, das geht doch nicht, du musst doch zu deiner Sache stehen. Das ist unsere Aufgabe als Christen, dass wir in dieser Welt, für diese Welt eintreten vor dem lebendigen Gott. Salz der Erde. Manche, die jetzt so unterwegs sind, die versuchen ja deutlich zu machen, dass wir in einer Welt heute nicht mehr so sehr jetzt die christlichen Normen so stark betonen könnten. Und wir müssten da weltanschaulich neutral sein. Ihr habt es alle gelesen, etwa von dem Richter, der meint, der müsse im Gerichtssaal das Kreuz abhängen, weil das ja doch manipulierend wäre. Ich sage, wenn ihr uns die christlich-abendländischen Werte nehmen wollt in unserem Land, dann möchte ich erst gerne mal wissen, was wir dafür bekommen. Dann würde ich mal einladen zum internationalen Wertewettbewerb und mal schauen, ob jemand was Besseres hat als diese Regierungserklärung von Jesus, diese Bergpredigt, als die 10 Gebote, als diese biblischen Grundwerte. Gibt es was Besseres als Grundlage für unser Zusammenleben? Ich würde da gerne einladen und ich denke, wir könnten da tatsächlich auch gewinnen. Und deshalb kann man das ja so offen sagen. Ich habe bisher noch keine bessere Anschauung bekommen und mitbekommen, wie man denn eigentlich miteinander leben soll und wie diese Welt gestaltet werden soll. Ist ja auch kein Wunder. Der Gott, der diese Welt geschaffen hat, der weiß ja auch am besten, wie sie funktioniert. Das ist doch ganz klar, wer ein Werk geschaffen hat, der kann auch die Betriebsanleitung am besten schreiben. Und das hat uns Gott gegeben und deshalb lohnt es sich, auf sein Wort zu hören und sein Wort zu beachten. Die Frage ist ja, wie werden wir eigentlich Salz und Licht in dieser Welt? Und ich möchte so provozierend sagen, wir brauchen dafür kein Schulungs- und kein Trainingsprogramm. Fast hätte ich gesagt, das ist mal ein Connect-Kurs oder so. Also das ist gar nicht nötig. Salz und Licht zu sein, bedeutet eigentlich nur einfach Christ zu sein. Einfach bei Jesus zu bleiben. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Salz und Licht zu sein ist also kein Aktionsprogramm, sondern ein Seinsprogramm. Ihr seid es einfach, wenn ihr mit Jesus lebt und euer Licht und eure Erkenntnis und eure Überzeugung nicht unter den Scheffel stellt. Lasst euer Licht leuchten. Redet von eurem Glauben. Redet davon, was euch bestimmt. Ich sage ja manchmal, wir müssten eigentlich noch mal so eine neue Inventur unseres alltäglichen Lebens machen. Und ich schlage ja vor, dass wir einen gewissen Teil unseres Tages einfach dazu nutzen, um so ganz stark bei Jesus zu sein und bei Jesus zu bleiben. Also, wenn man heute so einkaufen geht, kriegt man ja wieder wie früher so Rabattmarken, also so Punktesystem nennen sie das, ne? 3% oder so. Wenn ich was kaufen will, was teuer ist, und dann bietet mir einer 3% an, dann muss ich eigentlich ein bisschen lächeln und sagen, naja, das ist ja noch kein wirklicher Rabatt. Ist doch eigentlich nichts. Aber wie wäre es denn eigentlich, wenn wir 3% unserer Tageszeit dafür nutzen würden, um im persönlichen Gespräch mit Jesus zu sein und sein Wort zu lesen und zu studieren? Ich nehme ja mal an, ein paar Mathematiker werden ja da sein, ne? Die haben es schon ausgerechnet, 43,2 Minuten am Tag, also sagen wir mal eine Dreiviertelstunde, so als Minimalprogramm. Wir haben so unheimlich viel Zeit, in der Woche zum Beispiel diese 168 Stunden, 3% wären 5 Stunden, 5 Stunden. 5 Stunden Zeit, um zu beten, um Gottes Wort zu lesen, um uns auszurichten, bei Jesus zu bleiben, damit er uns so prägt, dass wir Salz und Licht in dieser Welt einfach sind. Wenn wir aus der Stille mit Gott kommen, werden wir scheinen als Lichter in der Welt, weil wir von ihm geprägt sind. Dann werden wir gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Nicht sich selbst suchend, sondern dafür eintretend, dass andere etwas von der Liebe und Freundlichkeit Gottes spüren. Ich weiß nicht, ob das zu kritisch ist, aber ich sage mal, bis hinein in die Auswahl von Gemeindeleben ist ja oft die Frage, was habe ich eigentlich davon? Was habe ich vom Glauben? Was bringt es mir? Manche wollen ja gern deshalb auch eine andere christliche Gemeinde suchen, weil sie irgendwie noch eine bessere fromme Idylle suchen. Eine bessere Wohlfühlgemeinschaft. Die suchen so ein Sofa-Christentum, so die christliche Lounge. Zu Hause sein bei Jesus und bei Christen. Liebe Freunde, das ist aber nicht unsere Bestimmung. Das ist nicht unsere Bestimmung. Wir sollen in der Welt sein. Wir sollen uns fragen, was hat eigentlich die Welt davon, dass ich Christ bin? Was bringt es dem anderen, dass ich zu Jesus gehöre? Welche Ausstrahlung hat es auf andere Menschen, dass ich bei ihm bin, bei Jesus bin und von ihm her geprägt bin? Ich denke, wenn wir so anfangen zu denken, dann wird es unsere Persönlichkeit und unsere Ausstrahlung tatsächlich verändern. Die Ausstrahlung oder diese Fragestellung wird uns total verändern. Ich sage es mal bis hin zur Steuererklärung. Beim Anstellen in der Schlange, beim Einkaufen, im Straßenverkehr, in der Nachbarschaft. Und darum habe ich vorher dieses Bild von den kleinen Kindern genannt. Unser Leben wird nicht dadurch reich, dass wir uns um uns selbst kümmern, sondern dass wir fragen, Herr, was möchtest du denn gerne, dass ich in dieser Welt tun kann? Wir brauchen Menschen, die selbstlos in dieser Welt stehen. Und noch ein drittes, Gott die Ehre. Ich muss das nur ganz kurz anschneiden. Salz sollen wir sein, damit die Welt nicht zugrunde geht. Licht sollen wir sein, damit Menschen Orientierung finden. Heim ins Vaterhaus Gottes. Wir sollen ihnen heimleuchten. Dabei geht es nicht darum, dass wir groß rauskommen. Seht mal, die Christen müssen die Menschen nicht sagen, sondern Menschen sollen Gott erkennen. Sie sollen durch uns Gottes Liebe erfahren. Sie sollen durch uns erfahren, dass Gott einen großen Plan auch für ihr Leben hat, ihnen seine Gemeinschaft anbietet. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, 15 steht so ein toller Satz, den ich so sehr liebe. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Das ist natürlich echter Luthertext. Ja? Das Maul stopft. Ein super Wort. Nicht mit unseren guten Argumenten, sondern mit unseren überzeugenden Taten. Nicht mit unseren belanglosen Sonntagsreden, sondern mit unseren gehaltvollen Montagstaten. Am Ende soll das Gotteslob stehen. Dorthin sollen Menschen geführt werden. Sie sollen neue Gottes Werke erkennen und sehen. Nicht die Leuchter sind wichtig, sondern das Licht. Er ist das Licht der Welt. Wenn wir etwas sein können zum Lob seiner Herrlichkeit, dann kommt, hat unser Leben die richtige Bestimmung erfahren. Dann seid doch durch euer Leben Durchlauferhitzer des Segens Gottes hinein in eine Welt, die ihn braucht. Das Endziel unseres Lebens ist das Lob Gottes. Das Endziel unserer Arbeit ist das Lob Gottes. Auf die Ewigkeit kommt es an. Haben dann die Marxisten doch recht, die sagen den Christen, naja, eure Botschaft, das ist so eine billige Vertröstung aufs Jenseits, wenn euch nichts mehr einfällt, dann redet ihr eben von der Ewigkeit. Nein, Freunde, das ist keine billige Vertröstung aufs Jenseits, sondern das ist der sichere Trost der Ewigkeit. Realist ist nicht derjenige, der meint, dieses, was wir hier sehen und erfahren, das sei alles. Realist ist der, der mit der Realität Gottes rechnet. Und der weiß, dass auch nach dieser Zeit und nach dieser Welt es weitergeht. Gott hat uns nicht nur für die paar Jährchen hier geschaffen. Wir brauchen nicht nur sozusagen eine Anweisung für die 3,5 Jahre Regierungsverantwortung, sondern wir brauchen eine Anweisung für unser Leben und für unser Sterben. Für diese Zeit und für die Ewigkeit. Keine billige Vertröstung aufs Jenseits, sondern sicher Trost der Ewigkeit. Darauf gehen wir zu und darauf kommt es an. Es gibt keine höhere Stufe der Karriereleiter, als viele mit nach Hause zu bringen. Darum lasst uns Christen sein, einfach Christen. So werden wir Salz und Licht in dieser Welt. Amen.